und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Weilwitz. Mein Name ist Christina Bambach und wir reden heute über Sustainable Finance in Deutschland. Über den hierfür geschaffenen Beirat der Bundesregierung, ob ESG-Ratingagenturen reguliert werden sollten und ob das von der Politik versprochene grüne Wachstum wirklich kommt. Wir haben dafür einen Gast gewinnen können. Ich freue mich sehr. Sie ist eine absolute ESG-Expertin, Frau Dr. Julia Haake.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, vielleicht ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind ja sogar Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, arbeiten zusätzlich noch als freiberufliche Beraterin im Bereich Sustainability, haben aber schon eine ganz lange Karriere im Nachhaltigkeitssektor, waren zuvor auch bei den führenden ESG-Rating-Datenanbietern und Agenturen Moody's und ISS, früher Ökom Research tätig, sind zudem also neben dem Sustainable Finance Beirat auch noch eine absolute Expertin für ESG-Nachhaltigkeitsratings. Und mit zusammen sitzt auch Herr Dr. Johannes Meyer. Er ist bekannt aus den vorherigen Podcasts. Er ist unser Chefvolkswirt und wird uns vor allem was zum grünen Wirtschaftswachstum sagen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, vielleicht einmal zum Einstieg, Frau Haake, wenn Sie jetzt schon dem Beirat angehören, die Bundesregierung verfolgt ja so ein bisschen das Ziel, Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort auszubauen. Was ist denn da so die Strategie und wofür ist denn dieser Beirat geschaffen?
Ja, genau. Der Sustainable Finance Beirat wurde schon vor einiger Zeit gegründet, in der letzten Legislaturperiode, als unabhängiges Organ, was der Bundesregierung im Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltige Finanzen beratend zur Seite stehen soll. Und ja, wie Sie schon sagten, Ziel ist wirklich, Deutschland zu pushen und zu einem führenden Standort im Bereich Nachhaltigkeitsfinanzen zu machen. Und was besonders ist an diesem Beirat, ist, dass es wirklich ein Multi-Stakeholder-Dialogsorgan ist. Also wir sind nicht nur Menschen aus der Finanzwelt oder aus der Unternehmenswelt, sondern sind auch Vertreter aus der Zivilgesellschaft dabei. Und insofern ja, ist der Dialog im Sustainable Finance Beirat immer sehr lebhaft und vielfältig. Das ist eine Initiative des BMFs, des BMUVs und des BMWKs.
Das sind ganz viele Akronyme. Vielleicht können Sie uns noch kurz anführen, was Ihre Rolle dort ist und wie Sie dorthin gekommen sind.
Genau, also ich bin eins der 34 festen Mitglieder des Beirats. Ich bin berufen worden. Es gab ein Auswahlverfahren. Ich habe mich quasi beworben und bin jetzt seit einem Jahr, seit letztem Jahr im Juni dabei. Ich bin Teil von einer festen Arbeitsgruppe zum Thema Berichterstattung, Messung und Prüfung und gleichzeitig Co-Chair von zwei Unterarbeitsgruppen, zum einen zum Thema ESG-Ratings und zum anderen zum Thema deutsch-französischer oder ein bisschen weiter gefasst europäischer Austausch.
Jetzt sprechen Sie schon von ESG-Ratings. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so ein neues Feld. Man hört ja auch sehr viel Kontroverse. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Die Ratingagenturen, wie jetzt zum Beispiel auch Moody's, war ja die ganze Zeit eher so für finanzielle Risiken, also wenn Anleihen emittiert wurden oder Ähnliches. Wie passt das jetzt zusammen, dass die auch ESG-Ratings machen? Ist das eine Teil des anderen oder ist das unabhängig voneinander Ihrer Meinung nach?
Also ich meine, Nachhaltigkeitsrating an sich gibt es ja schon seit fast 30 Jahren mittlerweile. Insofern, das hat sich schon relativ fest etabliert in der nachhaltigen Finanzwelt. Aber dass Finanzratingagenturen diese Themen auch mit einbeziehen, das ist tatsächlich noch was relativ Neues. Aber es ist halt schon immer klarer heutzutage, dass ESG-Faktoren auch finanziell materiell sind, also auch die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens beeinflussen können. Und insofern, ja, es ist wirklich mittlerweile zum festen Bestandteil beim Finanzrating, beim Kreditrating geworden. Alle Ratingagenturen beziehen ESG-Faktoren, Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Analyse von Kreditwürdigkeit mit ein. Das machen die drei großen, Moody's, S&P, Fitch, aber auch kleinere oder europäischere wie ET Finance oder Scope Ratings haben auch alle mittlerweile diese Themen mit einbezogen.
Ja, was uns als Asset Manager so ein bisschen aufgefallen ist, wir sind mal von einem Ratinganbieter zum anderen gewechselt, weil wir natürlich auch die Sachen bei uns mit in den Investitionsentscheidungen einbeziehen, die ESG-Thematik. Und da war eine super Heterogenität. Also bei einem war Apple so geratet, bei anderem so. Wie passt das zusammen, beziehungsweise was fehlt hier? Also ich glaube, Sie haben da jetzt erst ein frisches Paper rausgebracht. Vielleicht können Sie dazu mal ein paar Sachen sagen, was die Regulatorik von solchen ESG-Rating-Agenturen angeht.
Genau, also erstmal zum Thema Heterogenität von Nachhaltigkeitsratings. Das ist ganz normal. Also da wird immer wieder die Parallele gezogen zu Finanzratings. Aber das sind ja zwei völlig verschiedene Biester. Also Kreditwürdigkeit auf der einen Seite, also auch Accounting und so, Finanzaccounting und so weiter. Das ist was es gibt seit über 100 Jahren. Und Nachhaltigkeit ist ja noch was relativ Neues und das ist auch ein Bereich, der sich immer weiterentwickelt und es gibt immer mehr auch Standardisierung im Bereich Unternehmensreporting zum Thema ESG und auch das entwickelt sich immer noch weiter. Insofern ist es ganz normal, dass es keine Standardisierung gibt und insofern sind auch die Ergebnisse von Nachhaltigkeitsrating anders, weil die verschiedenen Akteure auch verschiedene Ansätze haben. Die haben verschiedene Materialitätsverständnisse, die gewichten einzelne Faktoren anders, die haben teilweise sektorspezifische Ansätze, teilweise aber auch nicht. Und insofern kommen da klar völlig verschiedene Noten bei raus am Ende des Tages. Insofern sollten Investoren, wie Sie jetzt, sich die Methodiken ganz genau angucken und auch entsprechend auswählen und wirklich verstehen, was da eigentlich hintersteckt.
Absolut, das war auch unser Learning aus den letzten Jahren, ESG-Ratings. Man muss eben schauen, was zu einem als Asset Manager passt, beziehungsweise welche Schwerpunkte man setzen will, qualitativ, quantitativ, wie Sie schon sagen, branchenspezifisch. Aber wie ist das denn? Braucht es dennoch dann so eine Grundregulierung? Was schauen sich die oder was sollte gleichzeitig angeschaut werden und bei jedem die Methodologie ähnlich sein oder braucht es das nicht?
Ja, also dass die Methodik vereinheitlicht werden soll, dazu ist es noch viel zu früh. Wenn wir irgendwann mal wirklich feste Standards auch zum Unternehmensreporting im Bereich Nachhaltigkeit haben, dann kann man dieses Fass nochmal aufmachen. Aber heutzutage ist es dazu noch viel zu früh. Aber also abgesehen von diesem Unverständnis gegenüber der unterschiedlichen Ergebnisse, was oft herrscht in der Finanzwelt, gibt es auch hat man oft gehört in Vorwurf, dass die Methodiken und Prozesse das so eine Art Blackbox darstellen, dass da nicht viel Informationen zur Verfügung gestellt wurden von den Agenturen, dass teilweise die Unternehmen sich nicht gut mit einbezogen fühlen, so wie sie es halt beim Finanzrating kennen. Und dann gab es auch oft den Vorwurf zu Interessenkonflikten, wenn teilweise Unternehmen halt zum Thema Nachhaltigkeit geratet wurden und dann aber auch wieder Produkte an die Unternehmen vertrieben werden. Insofern gibt es schon auch Grund zur Regulierung und vielleicht nochmal, um auf das Sustainable Finance Beirat Positionspapier zurückzukommen, was Sie schon gerade erwähnt haben. Diese verschiedenen Themen haben wir sehr ausführlich diskutiert im Sustainable Finance Beirat intern, aber auch extern. Wir haben mit vielen ESG-Daten und Research-Providern selber gesprochen und verschiedene Arbeitsschritte durchgeführt, um dieses Positionspapier zu entwickeln. Unsere Positionen sind zum einen natürlich keine Vereinheitlichung von Methodiken, wie ich es gerade schon gesagt habe, aber auf jeden Fall sollten gewisse Mindeststandards geschaffen werden. Also dass beim ESG-Rating Bezug genommen wird auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf internationale Rahmenwerke, dass die Ansätze und Methodiken klar dargestellt werden und auch wie umgegangen wird mit Datenlücken. Großes Thema, wenn Unternehmen nicht reporten, was macht man dann damit? Gibt man dann einfach eine schlechte Note oder nimmt man Schätzwerte oder solche Sachen und auch, dass die Ratings regelmäßig abgedeckt werden. Und dann noch ganz kurz, sollte auf jeden Fall Transparenz geschaffen werden zu den Methodiken und Prozessen, dass alle Stakeholder sich wirklich auseinandersetzen können mit den Ratings und verstehen können, was dahinter steckt. Es sollte ein regelmäßiger Dialog stattfinden mit den Unternehmen, aber auch mit anderen Stakeholdern. Und auf jeden Fall sollte der Umgang mit Interessenkonflikten auf irgendeine Art und Weise reguliert werden. Vor allem, wenn es um Beratungsdienstleistungen von Unternehmen geht. Genau, und da erwarten wir jetzt die Regulierung, den Gesetzesentwurf von der Europäischen Kommission nächste Woche am 13. Juni. Insofern sind wir sehr gespannt, was da noch so kommt.
Das klingt auf jeden Fall alles nachvollziehbar und auch sinnvoll. Ist es denn aber auch umsetzbar? Also gerade, ich denke da jetzt an kleinere und mittelständische Unternehmen, die eben auch Nachhaltigkeitsreportings dann erstellen müssen und so weiter, das messen müssen. Die Datenlage bezüglich der Big Techs oder der ganzen großen Unternehmen, ich denke, da sind wir relativ einig, dass da schon recht viel da ist. Aber gerade eben so kleinere Emittenten oder Ähnliches, wie ist da Ihre Einstellung dazu? Sollten die dann ein vereinfachtes Rating Regulierung bekommen oder?
Ja, also es ist natürlich im Moment wahnsinnig viel im Gange zum Thema Regulierung von Transparenz zu ESG-Faktoren bei Unternehmen in Europa, aber auch in anderen Jurisdiktionen passiert da momentan wahnsinnig viel. Und das kann natürlich schon und ist es eine Überforderung darstellen für Unternehmen, gerade für kleinere, die jetzt nicht eine Person oder mehrere Personen haben, die zuständig sind fürs Nachhaltigkeitsreporting. Insofern, es wäre wünschenswert, dass KMUs so vereinfachte Regeln haben. Einige Ratingagenturen haben auch übrigens verschiedene Anforderungen selber oder bewerten kleine und mittlere Unternehmen anders als große Unternehmen. Aber das wäre wünschenswert und dann wäre es auch wünschenswert, dass irgendeine Art von Hilfestellung bereitgestellt wird für kleine und mittlere Unternehmen, weil teilweise überhaupt kein Verständnis dafür da ist, was eigentlich abgefragt wird. Ne? Wenn keine Nachhaltigkeitsbeauftragte im Unternehmen vorhanden ist, dann ist es teilweise wirklich sehr, sehr unverständlich, was da oder auch sehr technisch und sehr detailliert, was da gefordert wird zum Thema Reporting.
Eine Frage von meiner Seite dazu. Wie groß sehen Sie denn den Einfluss des Finanzmarktes oder der Investoren in dieser Transformation überhaupt? Also wir sprechen ja viel über verbesserte Finanzierungskonditionen für Unternehmen, die sich strenge Nachhaltigkeitsprozesse verschreiben. Am Finanzmarkt sieht man das bestenfalls leicht bisher. Wünschen Sie sich da noch eine aktivere Rolle der Investoren oder welchen Beitrag soll die Finanzwirtschaft da insgesamt leisten?
Also es gibt natürlich einen starken Trend zum Thema nachhaltiges Investment. Insofern, da passiert schon sehr viel. Aber dass die Asset Manager und Investoren sich schon auch stärker positionieren zum Thema Nachhaltigkeit und das noch stärker einbinden in Auswahlkriterien, da ist es schon wünschenswert, dass sich da noch viel mehr tut. Gerade in Deutschland ist das Thema ja relativ lange noch eine Nische geblieben. Das Thema nachhaltiges Investment war eigentlich mehr so auf Kircheninvestorenseite und es ist einfach lange Zeit eine Nische geblieben, während es in anderen Ländern schon früher zum Mainstream geworden ist. Insofern, da gibt es auf jeden Fall noch Raum für Verbesserungen. Die Europäische Kommission hat auch hier viel sich vorgenommen und auch viel schon umgesetzt im Bereich Regulierung auch von Anti-Greenwashing-Regulierung mit der SFDR. Auch da kriegen jetzt Investoren Richtlinien gesetzt, die sie vorher nicht hatten. Insofern ist auch dort jetzt gerade so alles im Umbruch und passiert sehr viel und ja, verbessert sich viel jetzt auch in dem Bereich.
Davor können wir als Asset Manager auch ein Lied singen. Die SFDA, vielleicht zur Erklärung, dass die Offenlegungsverordnung, dass man eben auch als Asset Manager offenlegen muss, wie das Portfolio performt in unterschiedlichen ESG-Thematiken. Ansonsten vielleicht mal jetzt zum volkswirtschaftlichen Teil. Der Johannes hat ja gerade schon den Einfluss vom Kapitalmarkt auf den Nachhaltigkeitsbereich genannt. Wie ist das denn seitens der Investorenseite, Johannes? Entsteht dann aus dieser grünen Transformation im Sinne der Nachhaltigkeit automatisch auch grünes Wachstum, wie von der Politik suggeriert?
Ja, das ist eine sehr viel diskutierte Frage zurzeit. Ich bin da skeptisch, also was die Gesamtwirtschaft betrifft. Denn was man sich ja klar machen muss, die Politik und die Gesellschaft am Ende zielen ja jetzt darauf ab, dass bisher externe Umweltkosten internalisiert werden für die Gesamtwirtschaft. Ja, das kann man mit CO2-Preisen zum Beispiel machen, mit anderen regulatorischen Vorschriften. Internalisierung von Kosten heißt immer, dass die Angebotsbedingungen sich erstmal verschlechtern, teurer werden. Und dann grünes Wachstum für die Gesamtwirtschaft kann eigentlich nur dann resultieren, wenn gleichzeitig die Produktivität in gleichem oder sogar größerem Umfang steigt. Ja, ich habe auf der einen Seite einen negativen Angebotsschock und muss dann darauf hoffen, dass eben die Transformation dann gleichsam eben die Produktivität anhebt. Dann habe ich die Möglichkeit, wirklich gesamtwirtschaftlich einen Impuls zu bekommen. Wie gesagt, da bin ich eher skeptisch, dass das gelingen wird. Und man muss ja auch gleichzeitig dann immer im Blick haben, wenn denn das Wachstum wieder anspringt, dann ist immer die Frage, erreiche ich dann die Nachhaltigkeitsziele wieder? Das heißt, die Effizienz muss also noch mal stärker steigen als das Wachstum. Und das ist schon, zeigt so ein bisschen auf, wie schwierig diese gesamtwirtschaftlichen Effekte abzuschätzen sind. Was man aber, glaube ich, klar sagen kann, es wird Bereiche und Sektoren der Wirtschaft geben, die profitieren werden, wo man also wirklich positive Effekte sehen wird. Die Energiewirtschaft ist so einer der Bereiche. Ja, wir reden viel über erneuerbare Energien. Das ist sicherlich einer der Bereiche, der profitieren kann. Wir haben ja schon erhebliche Preissenkungen in der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesehen, die zum Teil deutlich günstiger sind als konventionelle. Da sind also Produzentenrenten abzuschöpfen, Margen abzuschöpfen. Das passiert auch. Und es gibt auch andere Bereiche, da zählen dann zum Beispiel die Abfallwirtschaft natürlich zu Klimatechniken, wo Deutschland ja durchaus starke, zumindest gute Anfangsbedingungen hat. Und jetzt gilt es eben für ein Land wie Deutschland, das auch dann umzusetzen und nicht wieder den Fehler zu machen, den wir schon in den letzten Jahren einige Male gesehen haben, dass man da technologisch erstmal vorne dabei ist und dann aber das Ganze abwandert. Und das ist dann wahrscheinlich ein zweiter Ansatzpunkt für die Politik, gerade in so einem Land wie Deutschland, hier eben dann diese Vorteile auch längerfristig nutzen zu können.
Ja, Johannes, du meintest gerade, gesamtwirtschaftlich siehst du das eher kritisch, aber ein Bereich, der profitieren sollte, ist die Energiewirtschaft. Wenn man bei uns jetzt in die Portfolien schaut, sieht man da auch, wir sind da zum Beispiel über die Brookfield Renewables investiert. Das ist quasi ein Pure Play Wasser, Solar, Wind. Allerdings haben wir uns auch dahingehend schwer getan, im Bereich erneuerbare Energien eine zum Beispiel gute Aktie zu finden, weil es eben sehr stark reguliert ist. Was wir aber, glaube ich, ganz gut umsetzen, ist eben solche säkularen Wachstumstrend, die eben wenig Anpassungsdruck haben, also da dann auch hohe Kosten einhergehend und die regulatorisch und politisch eben dann nicht dahingehend so unter Druck stehen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, die letzte Frage gehört Ihnen, Frau Hake. Vielleicht können Sie unseren HörerInnen noch mal ganz kurz sagen, so was ist so Ihr Learning? Sie sind jetzt seit 30 Jahren, glaube ich, bald im Nachhaltigkeitsbereich. Was würden Sie gerne noch mitgeben?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist ja schon ein langer Zeitraum. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Also seit ich damals als Studentin quasi noch als Praktikantin im Wuppertal-Institut angefangen habe, mich für das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Sustainability zu interessieren. Also wirklich viel im Nachhaltigkeitsmanagement, in der Regulierung, auch bei Innovationen, also auf der Technologieseite hat sich wahnsinnig viel getan. Andererseits hat sich natürlich aber auch viel jetzt bewahrheitet, was damals einfach nur noch so vorausgesagt wurde, dass der Klimawandel irgendwann kommt und die Artenvielfalt eingeschränkt werden wird. Und insofern sind wir heute schon in so einer Phase, wo es einfach auch viel Angst macht und wo wir es einfach schon auch sehen und fühlen können, was passiert. Und ne, viele Dinge, die wir auch nicht so vorausgeahnt hatten, also diese ganzen Plastikmeere und was wir alles an Krankheiten und Epidemien sehen, die durch Umweltfaktoren auch ausgelöst werden. Gar nicht zu sprechen von der ganzen sozialen Problematik. Insofern ne, ist halt auch schon sehr viel mehr Druck auch jetzt da, das wirklich umzusetzen. Natürlich auch ist das Thema auch in der breiten Dialog schon sehr, sehr viel mehr vertreten und wie gesagt, es hat sich viel getan. Aber ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, teilweise ein bisschen frustriert, weil nicht genug passiert in Anbetracht dieses großen Drucks, dem wir alle ausgeliefert sind, aber andererseits auch schon positiv, was sich viel getan hat und jetzt auch die neueren Generationen, die sich wirklich sehr interessieren und auch stark ausgebildet werden an allen Universitäten und überall wird Nachhaltigkeit auch unterrichtet und mit einbezogen. Insofern sehr, sehr schöne Entwicklung auch.
Das heißt, es besteht weiterhin die Hoffnung, dass die Transformation gelingt. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.